Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer 16. Sendung Schöner Stottern. Was braucht's der Worte mehr? Auf LoRa 92.4 mit Enrico Strathausen.
Und Armin Steigenberger. Wir sprechen mit euch jeden fünften Donnerstag über Themen rund ums Stottern. Heute ist für uns eine zweite Premiere. Vor dem Hintergrund des Welttags des Stotterns am 22. Oktober mit dem Motto Geschichten austauschen, Wahrnehmung ändern, begleitet uns seit heute Nachmittag ein Münchner Filmteam um den Journalisten und Regisseur Henning Burg, der einen Kurzfilm über Schöner Stottern für die Kulturzeit auf Dreisat abdreht. Dieser Beitrag wird am 21. Oktober um 19.20 Uhr zu sehen sein. Es bleibt also spannend.
Ja, das kann man wohl sagen. Also der Welttag des Stotterns jährt sich nun zum 14. Mal. Ziel ist, das Bild vom Stotternden in der Öffentlichkeit positiv zu wandeln und durch einen gemeinsamen Austausch mit Nicht-Stotternden Berührungsängste und Tabus in Verbindung mit Stottern abzubauen. Mehr Informationen zum Welttag des Stotterns erhaltet ihr übrigens auf der Seite der Bundesvereinigung der Stotterer Selbsthilfe e.V. www.bvss.de.
In der letzten Sendung ging es um Variabilität, also wie das Stottern Tag für Tag variiert, welche Faktoren beteiligt sind und was das für die Betroffenen und auch für ihr Umfeld bedeutet.
Ja, und in der heutigen Sendung wollen wir mit euch über die ICF sprechen. Diese Abkürzung steht für das englische International Classification of Functioning Disability and Health, was auf Deutsch internationale Klassifikation von Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bedeutet. Hiermit greifen wir ein Thema auf, das im Gesundheits- und Sozialwesen zunehmend an Bedeutung gewinnt und eine neue Marschroute im Umgang mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen und damit auch mit Stottern anbahnt.
So groß der Stellenwert des Themas Stottern und die ICF ist, so wenig wird es den meisten von euch vermutlich etwas sagen. Was hat es also auf sich mit der ICF? Hierfür haben wir im Vorfeld der Sendung ein Telefoninterview mit der Bremer Lehrlokopädin Martina Rapp geführt, das wir euch im Anschluss präsentieren werden. Wir haben mit ihr zusammen näher angeschaut, wofür man die ICF braucht und was sie so alles an Neuerungen bringt, was es für die Therapiewirklichkeit bedeutet und was sich dadurch für uns Betroffene positiv verändern kann. Und wird?
Also um nicht völlig kalt mit dem Thema zu starten, zum Einstieg für euch jetzt erstmal ein paar Eckdaten. Die ICF wurde als Klassifikationssystem bereits im Mai 2001 von der WHO, also von der Weltgesundheitsorganisation, verabschiedet. In deutscher Übersetzung liegt sie seit 2002 vor. Vorrangiges Ziel der ICF ist es, in einer vereinheitlichten Form und Sprache einen interdisziplinären Rahmen zu schaffen, um eben die funktionale Gesundheit und damit zusammenhängende Komponenten oder Zustände zu beschreiben. Aktuell befindet sich die ICF zwar noch in der Implementierungsphase, also das heißt, sie wird jetzt aktuell noch eingeführt. Wesentliche Aspekte wurden jedoch bereits in das 9. Sozialgesetzbuch, Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen und im Gegensatz zur Gleichstellung behinderter Menschen aufgenommen.
Gesundheitsprobleme werden in der Regel von Medizinern oder Therapeuten über die Klassifikation der Krankheiten ICD-10 diagnostiziert. Allerdings hat die ICD-10 auch ihre Grenzen. Nämlich dann, wenn es darum geht, die konkreten Auswirkungen eines Gesundheitsproblems auf die gesellschaftliche Teilhabe und Lebensqualität einer betroffenen Person zu beleuchten. Genau an diesem Punkt setzt die ICF mit ihrer ganzheitlichen Sichtweise an, indem sie das Blickfeld um zusätzliche Komponenten und ihre Wechselwirkungen erweitert. Wichtig ist anzumerken, dass die ICF selbst keine Gesundheitsprobleme diagnostiziert. Sie dient als Instrument der Gesundheitsversorgung und zur Bewertung des konkreten Behandlungsbedarfs.
Wie es jetzt konkret ausschaut, also das waren ja schon relativ viele, vor allen Dingen wahrscheinlich abstrakte Informationen, das erfahrt ihr jetzt gleich im aufgezeichneten Telefoninterview mit der Martina Rapp, Lehrlogopädin für den Bereich Stottertherapie in der Schule für Logopädie in Bremen. Sie hat sich mit ihren Veröffentlichungen zum Thema Stottern im Spiegel der ICF intensiv mit der Bedeutung und Anwendbarkeit auseinandergesetzt.
Ihr seid hier bei Schöner Stottern und wir hören nun den ersten Teil des Interviews mit Martina Rapp, die uns ausführlich und sehr anschaulich unsere Fragen zu diesem Thema beantwortet hat. Also das Thema ist ICF, das wird dann im Interview noch klar. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet und wie immer freuen wir uns nach diesem Interview auf eure Meinungen. Ruft also an unter 089 444 09 436 089 444 09 436.
Am Telefon begrüßen wir jetzt Martina Rapp, Logopädin aus Bremen, die sich sehr intensiv mit dem Thema Stottern und ICF auseinandergesetzt hat. Hallo Frau Rapp.
Ja, guten Morgen, hallo.
Vielen Dank nochmal, dass Sie sich Zeit genommen haben. Starten wir gleich mit der ersten Frage. Wie lassen sich denn anhand der ICF die Funktionsfähigkeiten eines Menschen, der stottert, beschreiben?
Ja, Funktionsfähigkeit, das ist so ein bisschen sperriges Wort. Das klingt so nach, wie funktioniert eine Maschine. Aber das ist eigentlich gerade mit Funktionsfähigkeit bei der ICF nicht gemeint. Sondern da ist mit funktionsfähig gemeint, also wie kann jemand sprechen, sowohl körperlich als auch wie kann er mit diesem Sprechen in Aktion treten? Also kann er teilhaben am Geschehen, kann er praktisch die Ziele verwirklichen, die er will, so seine Teilhabewünsche, ob das jetzt privat oder beruflich ist, ist da eigentlich egal. Also Funktionsfähigkeit ist praktisch so Wohlbefinden und Lebensqualität in allen Lebensbereichen und ja, vergleichbar eben mit nicht stotternden Menschen auch.
Okay.
Teilhabewünsche woran? Am gesellschaftlichen Leben, nehme ich an.
Bitte?
Teilhabewünsche woran? Am gesellschaftlichen Leben?
Ja, genau. Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, am privaten Leben eben. Also die Teilhabewünsche der Menschen, die sind ja auch unterschiedlich. Ne? Also, das würde eben heißen, dass die Wünsche, die die Person hat, dass sie die eben auch mit ihrem Stottern erfüllen darf.
Mhm.
Das kann beruflich oder privat sein.
Mhm. Okay. Also mit welcher Philosophie ist denn die ICF insgesamt verbunden? Könnte man sagen, dass da ein spezielles Menschenbild zugrunde gelegt wird?
Ja, also das, die ICF, die gründet sich so auf einer ganz sozusagen systemischen Sichtweise, also einer ganzheitlichen Vorstellung von Leben. Also wir erleben uns ja auf unterschiedlichen Ebenen, also sowohl körperlich, also somatisch, also auf der psychischen Ebene, was empfinden wir, was denken wir, und auch auf der sozialen Ebene. Also wie gehen wir in Austausch mit anderen Menschen? Und die Vorstellung, diese ganzheitliche Vorstellung, dass diese Ebenen sich beeinflussen. Also dass es nicht nur getrennt eben körperliche Probleme gibt oder psychische oder soziale, sondern dass sie sich jeweils auf die andere Ebene auswirken und eben auch in beide Richtungen. Also dass zum Beispiel ein Stotterproblem oder ein anderes gesundheitliches Problem sich nicht nur körperlich zeigt, sondern über die Emotionen, Kognition, also Gedanken, Gefühle auch eben in das soziale Leben auswirkt, aber auch eben zurück. Also wenn ich im sozialen Leben Konflikte habe, wirkt sich das auch wieder zurück auf mein zum Beispiel körperliches Stottererleben aus.
Mhm. Mhm. Und da wenn wir gleich eben bei dem biopsychosozialen Modell, wie sich das nennt, und also das ist ein Begriff, der da auftaucht, also dass die ICF auf dem sogenannten biopsychosozialen Modell basiert. Das klingt eigentlich ziemlich kompliziert und wir würden gerne erfahren, was sich dahinter verbirgt.
Mm. Ja, normalerweise bei der Frage werfe ich normalerweise ein Bild an die Wand, das kann ich jetzt im Rat.
Das geht jetzt gerade nicht so gut.
Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das erklären kann. Also biopsychosozial eben, also auf diesem ganzheitlichen, also Körper, Psyche und soziales Erleben, kommt zusammen in dem Modell. Und das Neue an der ICF ist jetzt, also dass man praktisch auch ganz spezifisch nochmal guckt, was bringt also eine Person an Hintergrund mit, also die individuelle Person an Ressourcen oder Wünschen, und was wird von der Umwelt auf den Menschen auch nochmal entgegengebracht. Mhm. Also es gab ja auch schon früher also Modelle von der Weltgesundheitsorganisation, also dieses Vorgängermodell. Da wurde auch geguckt, was hat jemand für eine körperliche Beeinträchtigung und wie beeinträchtigt ihn das jetzt im täglichen Beruf zum Beispiel. Aber es wurde eben nicht geguckt, also diese Kontextfaktoren, die sind neu jetzt durch die ICF reingekommen. Es wurde nicht geguckt, wie hat jemand zum Beispiel persönliche Bewältigungsstrategie oder wie bewertet jemand seine Störung, wie wirkt sich das eigentlich aus? Mhm. Also gerade wenn es um Stottern geht, ist es sehr oft so, dass diese eigene Bewertung, ob ich das Stottern jetzt etwas akzeptieren kann oder ob ich es völlig negativ sehe, hat ja eine große Auswirkung, nicht nur auf das, wie ich teilhaben kann, sondern auch darauf, wie mein Stottern im Alltag sich zeigt.
Hm.
Ja, also dieses diese persönlichen Faktoren und auch die Umweltfaktoren. Also die Umweltfaktoren, das ist auch ganz neu in der ICF, dass man sich die genauer anguckt, weil je nachdem, wie die Umwelt auf dieses Individuum mit dem Gesundheitsproblem zugeht, ermöglichen sich ganz neue Möglichkeiten der Teilhabe oder auch leider der Behinderung und der Einschränkung.
Mhm. Das heißt also, dass es um eine Wechselwirkung geht. Also es ist ein komplexes System, wo verschiedene Wechselwirkungen da sind.
Ja, genau. Also wenn die ICF von Behinderung spricht oder sich eben anguckt, welche Beeinträchtigungen entstehen durch eine Behinderung, dann gehen die eben nicht mehr davon aus, also mit diesem Bild geht man nicht davon aus, dass die Person eben einen Defekt hat und deswegen bestimmte Dinge nicht kann, sondern dass es in der Wechselwirkung entsteht. Also wenn die Umwelt dem Menschen mit einer Behinderung viel ermöglicht, dann können die eben in wesentlich mehr Bereichen teilhaben, als wenn die Umwelt da eine Barriere aufbaut. Ne?
Okay. Also man kann im Prinzip diese einzelnen Komponenten von der ICF auch nicht mehr isoliert betrachten. Das wäre dann quasi, wie soll ich sagen, kontraproduktiv, sondern das Ganze ist tatsächlich ein System von Komponenten, die aufeinander einwirken, ja?
Genau.
Okay.
Genau.
Was mich noch wahnsinnig interessieren würde, ist, wie Sie sich den Trend erklären, dass man früher eigentlich eher eine ausschließlich defizitorientierte Sichtweise hat und jetzt aber der Fokus tatsächlich mehr in Richtung Ressourcen eines Menschen geht. Was steckt dahinter?
Ja, also gut, früher, das war ja mehr so auf einem medizinischen Modell begründet. Also man guckt sich den Körper des Menschen an, man sieht einen Defekt und versucht, den zu reparieren. Und dann hofft man, dass man den gut repariert hat und dann läuft er weiter. Also wenn Sie jetzt jemand, was weiß ich, mit einem komplizierten Beinbruch, Beinproblem sehen, der ist gehbehindert, der wird repariert und dann läuft er weiter. Oder jemand, der eine Körperbehinderung hat, im Rollstuhl sitzt. Und man hat eben festgestellt, gerade in der Rehabilitationsmedizin, dass Menschen, obwohl sie vielleicht eine gleich schwere Behinderung auf Körperebene haben, völlig unterschiedlich Lebensqualität erfahren und völlig unterschiedlich praktisch diese funktionale Gesundheit, dieses Erleben im Alltag völlig unterschiedlich ausleben können. Und da hat man sich dann eben gefragt, woran das liegt und festgestellt, dass es eben nicht nur darum geht, irgendwelche Gelenke zu trainieren oder Sprechflüssigkeit zu trainieren, sondern dass man eben auch gucken muss, wie kann jemand nach dieser Reha oder nach der Therapie in seinem Alltag durch günstige Umweltbedingungen auch seine ganzen Fähigkeiten ausleben.
Mhm.
Und das, denke ich, war eigentlich die interessante Erfahrung, oder das erlebe ich ja auch als Stottertherapeutin, dass es oft unabhängig davon ist, wie schwer jetzt die Sprechflüssigkeit jetzt auf Körperebene genau beeinträchtigt ist. Ne? Es gibt Stotternde mit relativ wenig Symptomen, die aber trotzdem in ihrer Teilhabe stark eingeschränkt sind, weil sie das sehr ängstigt und sehr zur Isolation treibt. Und es gibt ja stotternde Menschen mit einer stärkeren Symptomatik auf Körperebene, aber die trauen es sich, damit zu zeigen, und die haben mit ihrer Umwelt einfach ein günstiges Verhaltensmuster aufgebaut und können dadurch eben an sehr vielen Bereichen partizipieren, so wie Sie das jetzt auch mit Ihrer Radiosendung machen. Das ist ja nicht selbstverständlich.
Ist es vielleicht ein gesellschaftlicher Trend überhaupt, also dass man sich mit was früher Normabweichungen war, dass man sich damit jetzt mehr raustraut, einfach kann ich mir vorstellen.
Ich weiß es nicht. Ich würde es mir natürlich wünschen. Ich meine, es sind natürlich auch sicher auch ethische Dimensionen, dass man lernt, mehr die Andersartigkeit oder die, sag ich mal, das, was nicht der Norm entspricht, mehr zu akzeptieren. Letztendlich, ich bin da immer ein bisschen pessimistisch oder realistisch. Ich denke mir, im Gesundheitsbereich geht es ja auch viel um Kosten, und man hat einfach die Erfahrung gemacht, dass Reparaturbetriebe allein eben nicht so gut zur Integration beitragen, wie wenn man das biopsychosozial gestaltet. Und das wird natürlich einfach wesentlich günstiger auch für die Gesellschaft. Ja, also da kommt mal was Günstiges und was Nützliches kommt dann zusammen.
Ja, ihr seid bei Schöner Stottern, LoRa 92.4. Seid ihr auch der Meinung, dass das Phänomen Stottern gar nicht umfassend und komplex genug betrachtet und erforscht werden kann. Dann greift zum Telefon und klingt euch ein unter 089 3x4 09 436. Während der Musik habt ihr jetzt die Möglichkeit, uns anzurufen. Ja, also nochmal 089 3x4 09 436.
Das waren vorhin jetzt die Casio Kids mit dem norwegischen Stück Frottehose. Grob übersetzt wie geschmiert. Und ihr hört die Sendung Schöner Stottern bei LoRa 92.4 mit dem Thema ICF.
Ja, und jetzt machen wir weiter mit dem zweiten Teil von dem Interview mit der Bremer Lehrlogopädin Martina Rapp zum Thema ICF. Wird ist dann auch, also wie Stottertherapien jetzt aktuell evaluiert werden. Also wo sich mir natürlich auch die Frage stellt, welche neuen Impulse jetzt tatsächlich dann auch für die Stottertherapien im Rahmen der ICF fehlt gerade das Wort, aufgerufen werden oder welche Impulse quasi gesetzt werden, jetzt habe ich es.
Ja, genau, Stichwort, also Beurteilung von Stottertherapien, wie erfolgreich sind die, das ist sehr wichtig. Mhm. Weil wenn man praktisch auf ICF-Grundlage arbeitet, dann kann man ja nicht nur die Körperfunktion messen und hinterher gucken, ja, vorher hatte der 20% gestotterte Silben, jetzt sind es nur noch 10, das interessiert dann nicht mehr, sondern also es wird hinterher gemessen und dafür braucht man halt auch einen Fragebogen oder ein gutes Gespräch gemessen, wie gut kommt jemand jetzt jemand mit seinem Stottern im Alltag klar, wie selbstbewusst ist jemand geworden, kann er jetzt diese Partizipationsziele zum Beispiel auch einen Sprecherberuf zu ergreifen, kann er das jetzt wählen oder nicht? Mhm. Und dafür wird jetzt eben auch gerade auf der Forschungsebene auch dran gearbeitet, eben ganz neue, also sag ich mal, Evaluationsinstrumente, also praktisch Tests oder Fragebögen zu erarbeiten, die eben diese Lebensqualität messen und nicht nur Stottersymptome zählen.
Ja.
Und das finde ich, also das finde ich persönlich sehr entscheidend.
Absolut. Und vielleicht ein bisschen provokant so formuliert. Also heißt es also, dass eigentlich die das Thema für viele Stotternde entscheidend ist, also das Thema Sprechflüssigkeit an und für sich durch die ICF in den Hintergrund rückt für das Thema Lebensqualität. Jetzt weiß ich nicht, ob man das so formulieren kann, aber ich glaube tatsächlich, wenn die Sprechflüssigkeit eigentlich keine Aussage darüber trifft, ob jemand oder ob ein Stotternder an der Gesellschaft teilhaben kann, verschiebt sich ja was, oder?
Ja, es verschiebt sich. Also ich würde es jetzt nicht in den Hintergrund drücken, weil ich finde eine bessere Sprechflüssigkeit auch sehr schön und angenehm und trägt auch zur Lebensqualität bei. Aber ich würde es eben jetzt gleichberechtigt sehen. Mhm. Ne? Also zum Beispiel, wie ein Lehrer in der Schule mit dem Stottern umgeht, ist einfach genauso wichtig wie die Verbesserung der Sprechflüssigkeit.
Ja, ja.
Und das ist, früher war das bei den Therapien so, man hat hauptsächlich an der Sprechflüssigkeit gearbeitet und mal so ein Gespräch mit dem Lehrer oder mal ein Elterngespräch, das war mehr so das Beiwerk. Mhm. Und durch die ICF kann das einfach sehr in den Vordergrund rücken. Und das ist letztendlich natürlich auch eine Entscheidung. Noch werden ja Therapien durch die Ärzte verordnet. Und die Ärzte zum Beispiel, die kommen ja auch mehr aus ihrer medizinischen Sicht traditionell, die haben sich bislang immer sehr eben an sowas wie Sprechflüssigkeit orientiert.
Ja.
Und da gab es dann auch den Fall, dass wenn ich zum Beispiel mit einem stotternden Jugendlichen in der Therapie gearbeitet habe und wir haben zum Beispiel viel im Bereich Schule gearbeitet, dass er zum Beispiel den Nachteilsausgleich bekommt, dass er in der Schule selbstbewusster wird, dass er sich mehr traut zu kommunizieren und haben vielleicht die Sprechflüssigkeit im ersten Teil der Therapie noch nicht so groß verändern können, dass dann von ärztlicher Seite mehr so ein bisschen so der Druck oder der Vorwurf kommt, ja, der hat ja die Sprechflüssigkeit noch nicht verbessert, was machen Sie überhaupt in der Therapie? Und wenn ich jetzt die ICF zugrunde lege, dann kann ich argumentieren, ich arbeite an den Umweltfaktoren, an den Personenfaktoren, also an den Bewältigungsstrategien und ich leiste damit einen sehr wichtigen Beitrag zur Lebensqualität.
Ja, also spricht, also der Mensch steht wieder im Mittelpunkt, ja, also und wird letztlich nicht nur auf die Sprechflüssigkeit reduziert, sondern tatsächlich auch in, also der Mensch in all seinen Facetten, oder? Mhm. Kann man so sagen.
Das finde ich gut, ja, Mittelpunkt, genau. Und das sollte auch von Anfang an der Therapie sein. Ne? Also, dass man jetzt nicht in eine Therapie geht und da gibt es ein Programm und da laufen alle durch, sondern dass man wirklich guckt, also wen habe ich da vor mir? Was sind denn die Ziele dieses Menschen? Also, was möchte der gerne können? Was möchte der erreichen? Und dann zu überlegen, welche Therapiebausteine sind vielleicht nützlich? Welche kann ich ihm empfehlen oder auch selber anbieten?
Heißt das also, dass sich die Therapien dadurch verändern jetzt, also durch die ECF?
Ja, also ich denke schon, die sollten mehr auf die einzelne Person eingehen. Also es gibt natürlich schon immer so bewährte Therapiebausteine, die nützlich sind für bestimmte Dinge, ne, so Modifikationstechniken oder Fluency Shaping oder was auch immer, die helfen zur Sprechverflüssigung. Und dann eben müsste man eben schauen, was möchte jemand erreichen, was für einen Beruf hat jemand, ist es wichtig, möchte jemand besser telefonieren können oder möchte er, was weiß ich, sich trauen, jemand anzusprechen, und je nachdem kann sowas dann in der Therapie oder in Eigenarbeit auch erprobt und trainiert werden.
Ne? Ja, und das entspricht ja letztlich auch der ideografischen Sichtweise, also sprich, dass man sagt, jedes Stottern ist anders, jeder Mensch ist anders und entsprechend sollte die Therapie auch individualisiert werden.
Ja, genau.
Okay.
Ja.
Gut. Armin?
Ja, also wir haben ja schon fast alle Fragen jetzt so mehr oder weniger gut beantwortet bekommen,
genau.
Wenn ich das so mir anschaue. Also die letzte fehlt halt noch, also praktisch der Ausblick, wie das praktische Leben der Betroffenen durch die ECF beeinflusst werden könnte.
Naja, ich denke, da ist noch viel zu tun. Also die ICF fordert ja jetzt praktisch nicht nur, gibt ja nicht nur einen Rahmen für Therapie, sondern wie Sie auch schon gesagt haben, für gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Und da ist ja dann auch gefragt, wie geht die Gesellschaft mit der Behinderung um? Und da gibt's ja immer noch zum Beispiel den wichtigen Bereich, also Bildungsbereich, Stottern und Schule zum Beispiel. Da ist ja auch schon viel drüber geschrieben und geredet worden, dass die Schule eigentlich für viele Stotternden eine ganz üble Situation ist, wo sie eigentlich ihre kommunikativen Kompetenzen überhaupt nicht trainieren können. Und da ist zum Beispiel noch ganz wenig passiert, dass im Bildungsbereich, zum Beispiel in der Lehrerfortbildung, was geschieht, dass Lehrer mehr dafür sensibilisiert werden, wie gehe ich mit stotternden Schülern um, wie kann ich denen eigentlich diesen Horrortrip Schule ersparen. Das wäre zum Beispiel auch ein ganz, also meiner Ansicht nach ist das ein ganz wichtiges persönliches Anliegen, dass die Gesellschaft also so eine Einschränkung Rechnung trägt und dass es nicht nur mal punktuell eine Lehrerfortbildung gibt, sondern ich finde dieses Problem eigentlich so drastisch und so häufig, dass es eigentlich ein Punkt in der Lehrerausbildung sein müsste. Oder auch so Themen wie wird mit Stottern in den Medien umgegangen.
Ja.
Also diese Einstellung, die Menschen den Stotternden entgegenbringen, die prägt ja oft auch die Kommunikation. Also ich finde jetzt ja gerade super schön, dass es diesen Film The King's Speech gibt. Also da habe ich natürlich riesig gefreut, dass einfach mal von dem Klischee des Stotternden, der immer einen niedrigen Status hat, so abgegangen wird, dass es wirklich eine ernstzunehmende Persönlichkeit ist, die mit diesem Problem Stottern gezeigt wird. Das finde ich schön und davon bräuchten wir eigentlich noch viel mehr.
Ja.
Weil ich erlebe das heute noch und ich denke, wie kann das sein eigentlich im Jahr 2011, wenn ich mit Lehrern von stotternden Kindern spreche, dass die sagen, ja, das ist doch bestimmt psychisch bedingt. Ich sehe auch, der hat eine schwierige Familiensituation. Dass einfach diese Information, dass Stottern eben kein Psychoknacks ist, sondern dass diese Redeflussstörung eben schwieriger zu fassen ist und dass es eben hochgradig auch was mit Bewegungsverarbeitungsstörung zu tun hat, dass sich das einfach ganz langsam nur durchsetzt und dass immer noch ganz viele Menschen, wenn sie einem Stottern begegnen, denken, oh, ich darf das nicht ansprechen oder ich beende am besten schnell das Gespräch, weil das ist dem bestimmt total peinlich, der will bestimmt gar nicht sprechen.
Ja.
Und dadurch werden ganz viele Kommunikationsmöglichkeiten einfach im Keim erstickt.
Ja, die Kommunikationsmöglichkeiten, die im Keim erstickt werden, sind auch ein Thema, das uns am Herzen liegt. Denn oft fehlt einfach die Info, dass es den meisten Stotternden eben nicht peinlich ist, dass im Gegenteil sogar jeder Austausch wertvoll ist. Und man kann nur hoffen, dass durch die ECF die Tabus ein Stück weit aufgebrochen werden. Wenn ihr auch Erfahrungen gemacht habt, ruft uns an und klingt euch ein unter 089 444 09436. 089 444 09436. Und weiter geht's jetzt mit Musik von Gortier, Learn a Little Giving and Loving. Also wenn ich vorher nicht schon gestottert hätte, dann würde ich jetzt anfangen.
Ja, wir sind hier bei LoRa 92.4 und schöner Stottern bei Leib und Seele. Wir sprechen über das Thema Stottern und die ICF, in dem die ICF neben den medizinischen Aspekten eben auch den gesamten Lebenshintergrund von Betroffenen berücksichtigen, kann sich vieles auch im gesellschaftlichen Umgang mit Behinderung und gesundheitlichen Beeinträchtigungen verändern. Glaubt ihr das auch? Ihr könnt gerne mitdiskutieren unter 089 dreimal die 409 436.
Ja, und wir hören jetzt den letzten Teil des Interviews mit der Lehrlogopädin Martina Rapp aus Bremen. Dass wir diese Sendung machen, sind im Grunde genommen dieselben Überlegungen auch. Also, dass wir eben sagen, da muss ganz viel noch passieren und Aufklärung betrieben werden und die Information muss zu den Mitmenschen auch kommen.
Ja. Ja, deswegen finde ich das toll, auch dass Sie eine Sendung machen über Stottern, dass Sie da selber Stottern zeigen, ist natürlich großartig, weil ich finde, dieses ganze Stotterthema leidet wahnsinnig unter dem Tabu.
Ja, das kommt
also,
dazu.
Ja, und also das ist ja auch was die ICF sagt. Also das finde ich auch das Schöne daran, dass sie sagt, schon die Einstellung, die Umwelt den Menschen mit einem Gesundheitsproblem entgegenbringt, kann die Partizipation stören.
Ja.
Also die ICF hat da das Beispiel mit den HIV-Positiven auch, die ja zum Beispiel oft noch gar keinen Krankheitsausbruch haben, die ja gar nicht so hoch ansteckend sind, aber diese Einstellung, diese Angst, die die Umwelt hat, bringt diese Menschen eigentlich in die Isolation.
Ja.
Und bei Stottern, das ist ein bisschen vergleichbar, so diese Vorstellung, da darf man nicht drüber sprechen, ja. Das ist alles peinlich, das verhindert so viele Chancen, in Austausch zu geraten und die Situation zu entspannen, und das ist eigentlich traurig.
Ja, absolut. Also zumal sich ja viele Stotternde ja tatsächlich wünschen, auch in die Kommunikation zu gehen, in den Austausch zu gehen, also um sich auch einfach dann mitteilen zu können. Also, also was ja letztlich ein normales menschliches Bedürfnis ist, um es so zu formulieren. Aber nachdem sich das Stottern eben bei uns gerade in der Kommunikation manifestiert, ist das halt genau der Punkt, ja. Und deswegen, also finde ich auch super, also dass eben tatsächlich über die ICF auch die Kontextfaktoren jetzt eben eine Rolle spielen, also weil sie auch die Kommunikation formen, um es jetzt mal so auszudrücken. Ja, und das wirkt ja natürlich auf den Stotternden zurück und natürlich dann auch wieder auf seinen Gesprächspartner, das ist ja was Wechselseitiges. Das geht ja nicht nur vom Stotternden aus, sondern es passiert ja gleichermaßen was beim Gesprächspartner, um so auszudrücken.
Genau. Und das ist ja auch verständlich. Also stotternd, also diese stotternde Redeweise, die ist ja für jemand, der nicht drauf gefasst ist, erstmal sehr irritierend. Mhm. Die verunsichert ja sehr, ne? Und deswegen, also so ein Teil in der Stottertherapie, ein ganz wichtiger, ist meiner Meinung nach auch mit den Stotternden zu üben, wie sie mit den Nichtstotternden in das Gespräch über das Stottern kommen können.
Mhm.
Also wie kann ich Kollegen ansprechen, Familienmitglieder, manchmal ist das ja in der Familie sogar tabu. Mhm. Oder wie kann ich mit Freunden das Thema ansprechen? Das trainieren wir richtig im Rollenspiel, damit diese Hürde geschafft werden kann. Mhm. Ne?
Also was man insgesamt begrüßen kann, ist ja die Tatsache, dass man jetzt anfängt, auch also die ganze Komplexität des Problems zu sehen.
Mhm. Ja, genau. Und also ich denke mal, gute Stottertherapeuten, also ich nenne jetzt keine Namen, aber es gibt ja gute Stottertherapeuten, die haben das ja auch schon lange gemacht. Mhm. Die ICF hat ja diese Komplexität im Prinzip nicht erfunden, ne? Diese systemische Sichtweise, die hatte ja nur aufgegriffen, und dankenswerterweise hat die WHO jetzt einfach mal festgelegt, wir dürfen bei Gesundheitsproblemen diese Komplexität nicht übersehen.
Mhm.
Ne? Und das ist ja auch wichtig, weil also das Gesundheitssystem vergibt ja auch Gelder für bestimmte Therapien.
Ja.
Also oder Interventionen. Und ich habe das früher oft erlebt, wenn Menschen wenig gestottert haben und zum Beispiel im Arztgespräch dann mal diese 2 Minuten nicht gestottert haben, dann gab es Schwierigkeiten für die Therapieverordnung.
Ehrlich?
Ja. Weil der Mensch stottert ja nicht, und wenn ich die ICF habe, dann kann ich eben sagen, ja, aber der ist trotzdem beeinträchtigt in seiner Lebensqualität. Mhm. Der Mensch stottert vielleicht nicht häufig, aber dieses Stottern beeinträchtigt ihn sehr, beängstigt ihn sehr und hindert ihn dran, also seine Teilhabe zu erleben.
Ja.
Und dann kriege ich eben diese Therapieverordnung wieder.
Okay. Dafür. Ja?
Ja.
Okay. Das ist immer so so spannend am Telefon, wer immer den Sprecherwechsel aushandelt, gell?
Genau. Und dann noch, wenn dann drei Leute noch sprechen.
Genau. Aber es läuft ja super. Also dann lässt sich insgesamt an, also zusammenfassen, also dass Peter Einführung der ICF eigentlich ein positives Signal also gesetzt worden ist, um Stottern tatsächlich also auch in der Medizin ganzheitlicher zu betrachten. Also was letztlich auch wieder auf die Stottertherapien zurückwirken wird und natürlich ebenso dann von Vorteil ist für den Stotternden selbst, der eben eine Therapie dann beim entsprechenden Stottertherapeuten besucht. Kann man so zusammenfassen, oder?
Ja, genau. Finde ich gut zusammengefasst. Und also auch nochmal, wenn es eben um Therapiequalität geht, wenn Sie jetzt praktisch eine große Studie machen wollen zur Therapiequalität, kommen Sie als Forscher um die ICF auch nicht mehr rum. Mhm. Also Sie können sich nicht mehr mit Symptomen zählen. Das wird einfach keine anerkannte Studie mehr sein. Sie müssen auf den Aspekt Lebensqualität und Kommunikation im Alltag müssen Sie jetzt eingehen. Mhm. Und das ist wirklich der Fortschritt.
Okay.
Ja. Das heißt, dass so ein Standard der Herangehensweise da jetzt hineingetragen wird.
Ja, genau. Mhm. Und was vielleicht noch ganz wichtig ist, weil manche, also das vielleicht nochmal, was die ICF nicht möchte, weil manche dann sagen, das wird manchmal so ein bisschen, für meine Augen ein bisschen zu kritisch gesehen, ja, dann geht es ja gar nicht mehr darum, dass jemand jetzt besser sprechen lernen soll, sondern es geht ja nur noch um Lebensqualität. Und ja, gut, man sagt, ja, die Behinderten sollen doch weiter stottern.
Sind da zusammen.
Genau, wir lassen sie überall mitmachen. Das ist natürlich überhaupt nicht gemeint. Das ist das, was ich vorhin meinte mit, also Verbesserung der Sprechflüssigkeit ist ganz wichtig, aber eben gleichberechtigt mit den anderen Sachen.
Ja, klar. Ja, absolut. Okay, gut. Dann würde ich sagen...
Vielen Dank, Frau Rapp.
Ja, also, bitte.
Also für das super Interview und für das ganze Hintergrundwissen zu den ICF. Ja, also dann würde ich sagen, wir enden jetzt hier. Genau.
Mhm. Und ja, Ihnen auch vielen Dank.
Ja. Das war jetzt das Interview mit Martina Rapp und wir haben, glaube ich, auch schon den ersten Hörer in der Leitung. Okay.
Ja, hier ist der Roland, grüß dich.
Achso, Roland, hallo, grüß dich.
Und zwar, es geht darum, wie wir, die wir stottern, selber die Ziele setzen, wenn wir in eine Therapie gehen. Mhm. Und für mich war es früher so, dass ich sagte, ich würde nur eine Therapie machen, wenn ich eine hohe Wahrscheinlichkeit habe, dass ich da hundertprozentig geheilt wäre, also hundertprozentig flüssig sprechen könnte. Mhm. Sonst wäre das für mich keine gute Therapie, die würde ich dann erst gar nicht machen, denn also nur ein bisschen verbessern, das wäre für mich damals nichts gewesen. Mhm. Und ich habe jetzt aber gemerkt, dass man durchaus, wie ich jetzt ein gutes Reststottern noch haben kann und aber trotzdem sehr zufrieden sein kann mit seinen Fortschritten, weil man merkt, dass man jetzt eigentlich mit dem Sprechen alles machen kann. Und ich denke, für eine Therapie ist es sehr wichtig, dass der stottert und eine Therapie aufsucht, dass der dann auch gesagt bekommt, wir können zwar am Sprechen auch arbeiten, dass es besser wird, natürlich, aber wir sollten auch darauf achten, dass sie sich dann mehr zutrauen und dass sie auch mehr Teilhabe haben. Das sind oft Dinge, die wir als Stotterer vielleicht vorher so gar nicht selber geglaubt haben, weil wir uns ein bisschen zurückgezogen haben und uns gewisse Dinge angewöhnt haben zu vermeiden, die einfach nicht machen. Und wir dachten, wenn wir dann halbwegs flüssig sprechen können, dann löst sich das alles von selber. Und es ist halt leider nicht so, dass sich das Leben dann von selber löst, sondern man muss auch diese Teilhabe lernen, denke ich.
Genau so ist es. Also dass es wichtig ist, dass in die ICF der Begriff der Teilhabe einfließt.
Ja, absolut. Also das ist ja eine wesentliche Komponente. Also das ist ja die Aktivität und die Aktivität und die Teilhabe. Ja. Ja. Also das finde ich auch einen wichtigen Aspekt nochmal, den du hier ansprichst, Roland, dass gerade durch die ECF die Therapie noch mehr individualisierter wird, weil das Stottern ja auch sehr individuell ist, ja, und ich glaube, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich denke, das ist tatsächlich ein großer Schritt nach vorne.
Ja, und ich denke, dass die Selbsthilfengruppen da auch in den letzten Jahren so einen ganz großen Beitrag geliefert haben. Wir haben zum Beispiel gestern doch viele dabei gehabt, die schon hochflüssig waren, und wir haben eine dabei gehabt, die sich ganz schwer getan hat, die dann halt nicht so viel teilhaben konnte, und die schon sehr weit sind und trotzdem mit Reststottern sehr agil und lebhaft an der Diskussion teilgenommen haben, die sind Vorbilder für die, die sich noch nicht so viel zutrauen, und das lernt man am besten, denke ich, auch in der Gruppe.
Denkst du, dass die Minimierung des Leidensdrucks auch ein Thema ist?
Ja, auf jeden Fall. Das ist also für mich persönlich ist ganz wichtig, den Leuten ans Herz zu legen, sprecht möglichst in der Familie über das Thema Stottern, was euch belastet, was ihr euch wünscht. Macht es am Arbeitsplatz und so weiter. Und ich kenne von mir viele Seminarteilnehmer, die nach 2-3 Jahren dann erst sich überwunden hatten, dem Kollegen nebendran zu erzählen, also ich habe halt Probleme im Telefon, wenn du dabei sitzt und mir zuhörst, und deswegen gehe ich immer raus zum Telefonieren, und dass die dann nach Jahren erst so ein klärendes Gespräch hatten und dann völlig befreit waren, weil der andere dann sagt, na, ich weiß doch, dass du stotterst, und wenn du manchmal länger brauchst bei deinem Telefonat, das ist doch mir egal, mach doch einfach, wie du willst, du brauchst doch nicht mehr rausgehen. Und solche Geschichten hört man immer wieder, dass man sich gescheut hat, das Thema Stottern dem anderen mitzuteilen, und da ständig versteckt gespielt hat und sich geschämt hat, dass der andere ihn vielleicht ertappt, und dass die dann sagen, Mensch, hätte ich das doch viel früher gesagt, was wäre mir alles erspart geblieben.
Ja, vielen Dank, Roland.
Ja, gerne. Euch noch viel Erfolg in der Sendung.
Danke. Vielen Dank. Tschüss. Schönen Abend. Ja, ciao.
Dir auch, Enrico. Tschüss. Tschüss.
Wir machen weiter mit Musik. Cut Copy, Midnight Runner.
Ja, wir sind hier bei LoRa 92.4 und Schöner Stottern bei Leib und Seele. Wir sprechen über das Thema Stottern und ECF. Ihr habt nun die verschiedenen Aspekte davon kennengelernt. Was ist eure Meinung dazu? Ihr könnt gerne mitdiskutieren unter 089 444 09436. 089 444 09436. Einen schnellen Anrufer können wir noch durchlassen.
Ja, genau, weil ansonsten wird es relativ knapp. Was ist, denke ich, auch nochmal in den ICF klar geworden ist, also dass gerade das Thema Teilhabe und auch Ressourcen in Bezug auf Stottern wesentliche Punkte sind. Und auch, was ist Roland angesprochen hat, dass gerade so das Thema, das Stottern zu akzeptieren, also und dann eben auch rauszugehen und uns auch anzusprechen, vieles in der Kommunikation tatsächlich auch erleichtert, ja, also weil letztlich die anderen bekommen ja eh mit, dass man stottert. So also, es sei denn, die Vermeidungsstrategien sind natürlich so ausgeprägt, dass es für die anderen nicht sichtbar ist, ja, genau. Also diesen Ausnahmefall, den muss man jetzt natürlich einschränken, aber prinzipiell ist es einfach, ist es wirklich ein wesentliches Ziel, in die Akzeptanz seines eigenen Stotterns zu kommen. Das ist kein leichter Weg, aber ich denke mal, ist auf jeden Fall machbar. Wie siehst du das?
Ja, schon. Also ich denke halt, dass man heute also eher so diesen lösungsorientierten Ansatz verfolgt, also dass man eben nicht mehr auf das Problem sich fokussiert, sagt, ich habe das und ich muss davon wegkommen, sondern dass ich versuche das halt in meine gesamte Lebensplanung mit zu integrieren, dass ich eben mir irgendwelche Ressourcen herholen, Kraftquellen, woraus ich Kraft beziehe. Und also ich glaube, dass man sich mit seinem Stottern dadurch ganz gut arrangieren kann, so dass der Leidensdruck wegfällt und ja, dass man sich halt sozusagen auf das Positive konzentriert.
Mhm. Ja.
So vielleicht.
Ja, genau, genau. Also, was auch wichtig ist, also dass jeder stotternde ja eine Vielzahl an Bewältigungsstrategien sich angeeignet hat. Also ich glaube tatsächlich, wir sind wahre Meister drin, bestimmte Situationen einfach zu meistern, ja. Mhm. Also wie wir das vorher alles, abchecken, das klingt jetzt ein bisschen bescheuertes Wort, aber also was so in der Situation passiert, mit wen wir in Kontakt treten und so weiter und so fort, was wir jetzt sagen, das erfordert unheimlich viel Leistung, finde ich, ja. Und
das auf jeden Fall.
Ja. Und von daher.
Klar.
Genau. Jetzt ist die Frage, also ich vermute mal, es wird keiner mehr anrufen von euch da draußen, weil ansonsten hätte das Telefon schon längst geklingelt.
Ja. Seid ihr von dem Filmteam so geschockt? Also ich weiß nicht, woran es liegt. Also
genau. Gut. Ja, aber wie gesagt, wir haben ein Nachsehen. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, ist die Frage...
Wir spielen nochmal kurz Musik und dann...
Genau, also... Also, wer noch kurz anrufen mag, kann dies nochmal tun. 089 3 mal die 4 09436. Und hier nochmal, Gott, wen spielen wir denn?
Gortie,
Hearts a Mess.
Ja, zuletzt habt ihr Gortie, Hearts a Mess gehört. Und das war es auch schon von uns bei Schöner Stottern. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Henning Burg und seinem Filmteam. Seid ihr genauso gespannt wie wir auf den Beitrag über Schöner Stottern? Dann schaltet am 21.10. um 19.20 Uhr die Kulturzeit bei Dreisat ein. Ja, und ihr hört uns dann erst wieder Ende des Jahres, nämlich am Donnerstag, den 29. Dezember 2011. Wer will, kann gerne bei uns mitmachen. Eine Mail genügt an info@schoenerstottern.de. info@schoenerstottern.de. Auf unserer aktualisierten Website www.schoenerstottern.de stehen euch unter dem Menüpunkt Nachhören unsere letzten Sendungen zur Verfügung. Verantwortlich für die heutige Sendung waren Enrico Strathausen und Armin Steigenberger. Danke auch an unsere Technikerin Ruth Reif.
Ja, zum Abschluss noch ein wichtiger Veranstaltungshinweis. Von morgen bis zum 3. Oktober findet in Regensburg der 38. Kongress Stotternder Menschen statt. Passend zum Motto »Aufgepasst, jetzt reden wir«, gibt es dort für Stotternde und Interessierte zahlreiche Möglichkeiten, sich auszutauschen, über aktuelle Themen wie Schule, Beruf und Therapieangebote zu informieren und an spannenden Arbeitskreisen teilzunehmen. Mehr Infos erhaltet ihr unter www.stottern-kongress.de. Auch von meiner Seite euch einen goldenen Herbst und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schöner Stottern, was braucht's der Worte mehr? Weiter geht's bei Lora mit der Wellenreiterin Claudia Buchbauer und dem Thema Friedensnobelpreisträgerinnen.